Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge. Und was hätte das für ein großer Sportsommer werden können? Ne? Fußball-Europameisterschaft, Olympische und Paralympische Spiele auf nächstes Jahr verschoben. Tour de France soll später im Sommer stattfinden, Wimbledon ganz abgesagt. Und jetzt auch noch die Leichtathletik-Europameisterschaften in Paris. Die hätten vom 26. bis zum 30. August stattfinden sollen.
Doch auch die wurden jetzt abgesagt. Auch hier könnt ihr euch natürlich denken, ist die Coronavirus-Pandemie der Grund? Und darum geht es unter anderem heute. Heute steht die Kernsportart der Olympischen Spiele im Fokus. Heute geht es viel um die Leichtathletik. Seit 1896, seit den Spielen von Athen, gilt die Leichtathletik, so heißt es offiziell, wegen der Attraktivität, Vielfalt und Vielzahl ihrer Disziplinen als das Herzstück der Spiele der Neuzeit. In Athen gab es damals 12 Wettbewerbe im Programm, alle nur für Männer. Und der erste Weltstar der Leichtathletik war übrigens Jesse Owens. Der US-Amerikaner Owens wird 4-mal Olympiasieger in 4 verschiedenen Disziplinen. Und zwar 1936 in Berlin als Farbiger unter den Augen von Adolf Hitler.
Die Entscheidung im 100-Meter-Lauf. Die 6 schnellsten Läufer der Welt sind angetreten. Owens liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Rosenberg kämpft sich heran. Metcalf folgt, Ziel! Sieger im 100-Meter-Lauf, Jesse Owens.
Ja, 2020 übrigens das Jahr des 40. Todestages von Jesse Owens. Frauen sind übrigens erst seit 1928 bei Olympia am Start. Und das ist natürlich nicht nur gut so, sondern auch völlig zu Recht so. Und heute sprechen wir mit 2 sehr erfolgreichen Athletinnen.
Mit 3000 Meter Hindernisass Gesa Krause, die in Topform war und in Tokio nun auch eine olympische Medaille gewinnen wollte und trotzdem optimistisch bleibt.
Und mit einer auch wirklich meinungsstarken Kugelstoß-Europa- und Weltmeisterin Christina Schwanitz, die nach ihrem eher enttäuschenden 6. Platz von Rio jetzt in Tokio den großen Wurf schon vor Augen hatte.
Außerdem schauen wir nochmal auf die Handballer, deren Saison abgebrochen wurde. Der THW Kiel ist Meister bei den Männern, bei den Frauen gibt es keinen Meister. Und wir dürfen auch herzlichen Glückwunsch sagen an Hendrik Pekler, den wir ja häufiger begleitet haben hier in diesem Podcast. Auch er ist jetzt Meister. Saison vorbei. Und jetzt?
Und wir steigen ins Boot, und zwar in das deutsche Paradeboot. In den Deutschland-Achter, der wieder fährt und trainiert.
Wir sind sozusagen der Olympia-Zweier Fabian Wittke und Moritz Kasseletz.
Kommen Sie ran!
It's gold again! Gold für Fabian Abücher!
Go to Tokyo to go. Der ARD-Olympia-Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich!
Tor! Deutschland ist Olympia!
Wir dürfen übrigens beste Grüße von Topsprinterin Gina Lückenkämper dalassen und ausrichten. Aktuell hat sie viel damit zu tun, überhaupt einen Trainingsplatz zu finden, also runter von der Wiese irgendwo in ein Stadion zu gehen. In Bayern, wo sie sich aktuell aufhält, ist nahezu alles dicht und vor allen Dingen die Bahnen, also die 400er-Runde.
Ja, Lückenkämper wird auch nicht in Paris sein, genauso wenig wie die Frau, mit der wir jetzt sprechen und die schon fast alles erreicht hat. Sie ist Weltmeisterin geworden, 2-mal Europameisterin, 2015 war sie Deutschland Sportlerin des Jahres. Als größten Erfolg bezeichnet sie allerdings ihre Bronzemedaille bei der Leichtathletik-WM in Doha vor einem halben Jahr, etwa 2 Jahre, nachdem sie Zwillinge zur Welt gebracht hat, die ihr Leben natürlich stark verändert haben. Willkommen im Olympia-Podcast der ARD-Sportschau, Kugelstoßerin Christina Schwanitz.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag.
Ja, die Leichtathletik-EM ist abgesagt. Wie finden Sie das?
Ja, ich finde das total gut. Ich bin dafür. Ich finde, wenn es jetzt vor allen Dingen um die Gesundheit aller geht, egal ob jetzt Europa oder weltweit, ist das die einzig richtige Entscheidung. Natürlich für uns Sportler ein bisschen ungünstig, weil jetzt nur gar kein Fokus mehr für dieses Jahr steht, dass man jetzt sagt, so die Motivation wäre dadurch wieder angehoben, aber es ist einfach vernünftig. Die Gefahr, dass da eine Neuansteckung wieder losquillt und dann sich sozusagen gleich wieder verteilt, ist doch ziemlich groß und von daher finde ich die Entscheidung richtig so. Weil bis dahin kann ja gar nicht sichergestellt werden, dass es einen Impfstoff gibt. Wenn man guckt, wie es in Frankreich gerade gesundheitlich aussieht, die kämpfen genauso wie wir in Deutschland um jedes Menschenleben. Und dann sagt man, man macht eine Europameisterschaft und sammelt Haufen Menschen wieder zusammen. Also das ist mit einem gesunden Menschenverstand dann nicht mehr kompatibel. Genauso wenig eben auch. Es geht los, dass wir zwar jetzt langsam wieder ins Training einsteigen dürfen, aber wir haben doch selbst in unserem Land so viele unterschiedliche Regelungen. Ich darf als Leistungssportler von 1 bis 7 in die Halle rein. Andere Stützpunkte, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, die dürfen gar nicht in die Halle oder nur zu bestimmten Zeiten und dafür wahrscheinlich 1000 Sportler pro Tag oder sowas, was zeitlich gar nicht geht, weil man ja den Abstand halten muss und so weiter und so fort. Also die Voraussetzungen, überhaupt erstmal Leistung bringen zu können, ohne die Kreativität der Sportler erstmal in Anspruch nehmen zu wollen, lässt es gar nicht zu, so eine Veranstaltung starten zu lassen. Und dann geht es ja gleich weiter. Ich weiß gar nicht, Frankreich ist doch so ein gebeuteltes Land.
Ja, es ist so ein bisschen, also die Tour de France soll stattfinden. Also ist ja auch schon verschoben worden auf Ende August. Aber also es ist zwar noch 4 Monate hin, ne, aber trotzdem irgendwie gerade schwer vorstellbar, dass sowas stattfinden kann. Ne? Und Sie haben auch die Trainingsbedingungen angesprochen.
Wie gesagt, es geht halt eben auch um Menschenleben. Da ist Sport tatsächlich erstmal irrelevant.
Ja.
Und dann wollen sie es doch einfach klarstellen und sagen, so, Leistungssport hat dieses Jahr, wir lassen einfach alle so, wie sie sind, die Grundverträge bleiben, dass auch die Leistungssportler oder überhaupt die Sportler in Deutschland erstmal weiter auf das Geld zugreifen können. Denn auch Leistungssportler müssen Miete zahlen, Essen einkaufen oder ihr Auto bezahlen oder sonst irgendwas zum Training fahren und so weiter und so fort. Aber wir sagen einfach, dann nehmt dieses Jahr für hohe Konzentration. Und gut ist, ist ja genauso, es finden keine Dopingkontrollen statt. Jeder in Europa könnte jetzt derzeit sich irgendwas einschmeißen.
Auch ein großes Problem. Mhm.
Also deswegen, das war ja auch ein großes Thema für Tokio, weil sie gesagt haben, in China findet seit einem halben Jahr oder findet insgesamt ein halbes Jahr keine Dopingkontrolle statt, weil die Kontrolleure Angst haben, sich entweder das Covid-19 einzusammeln oder eben dann an andere Sportler zu verteilen. Wir haben doch jetzt in Europa genau die gleiche Situation, dass keine Dopingkontrollen stattfinden.
Und dann wäre die Frage, wenn es irgendwann mal weitergeht, es wird irgendwann weitergehen, das ist glaube ich sicher, ist dann ein fairer Wettkampf überhaupt noch möglich, ne? Mit den unterschiedlichen Voraussetzungen jetzt. Also wir haben jetzt über die Trainingsbedingungen in Deutschland gerade gesprochen, die sind schon unterschiedlich. Dann sind sie in anderen Ländern nochmal ganz anders, da dürfen die Leute teilweise gar nicht vor die Tür, nur zum Einkaufen, also laufen gehen draußen geht gar nicht. Ja. Das ist ja schwierig also schon mal als Grundvoraussetzung für einen fairen Wettkampf.
Richtig, das meine ich ja eben. Also das hat mit Fairness dieses Jahr überhaupt nichts zu tun und man sollte einfach nicht nur der Welt diesen Druck wegnehmen, sondern eben jetzt auch explizit Europa den Druck wegnehmen und sagen, so, dieses Jahr finden einfach keine Wettkämpfe statt. Wenn die große Zahl der angesteckten oder verstorbenen Menschen tatsächlich rückläufig ist und dass weniger Menschen werden, dann kann man vielleicht mal überlegen, in Deutschland oder über die Grenzen hinaus einen Wettkampf zu machen. Aber dann eben auch wieder muss man gucken, mit welcher Maßgabe, mit Dopingkontrollen und so weiter und so fort. Weil selbst jetzt ist es ja so, die Leute können sich doch jetzt vollstopfen mit irgendwelchem Zeug und sind für nächstes Jahr in Tokio, sehen die aus wie ein Bär. Und ein halbes Jahr später sehen sie ja wieder aus wie so ein Nudelmännle.
Ja.
Das kann keiner nachweisen, weil wenn sie es zeitig genug absetzen, ist es ja trotzdem wieder sauber. Nur halt mit 20 Kilo mehr Muskelmasse.
Ja, das ist ein...
Also es hat alles einen Nachgeschmack.
Absolut. Wofür motivieren Sie sich denn gerade, wenn Sie trainieren? Also Sie sind jetzt 34, kommendes Jahr logischerweise 35, aber nach der Verschiebung der Olympischen Spiele war Ihnen sofort klar, dann eben Tokio ein Jahr später. Die olympische Medaille fehlt Ihnen ja noch.
Ja, die fehlt noch. Das war ja damals der Grund, warum ich überhaupt nach die Krümmeln wieder angefangen habe, weil ich gesagt habe, ich bin noch nie fertig, ich möchte das gerne nochmal erleben.
Wie geht's Ihnen denn eigentlich so privat mit Ihrer Familie in dieser schwierigen Zeit?
Ja, wir sind gesund, wohlauf. Die Tage sind sehr lang,
ja, stimmt.
Umfangreich in der Beweglichkeit und in der Bewegung und der Ausdauer, aber uns geht es grundsätzlich allen gut.
Ja, ich habe auch 2 Kinder, ich weiß, wie das sein kann zu Hause, die zu bespaßen. Wie oft ist Ihnen so die Decke auf den Kopf gefallen in den vergangenen Wochen?
Aber wir haben eigentlich Glück, dadurch, dass wir einen Garten mitbenutzen können, können wir doch viel raus und das schöne Wetter genießen und dementsprechend auch mal mit ein bisschen Wasser rummatschen oder irgendwie mal ein bisschen klettern oder sowas, an die Bäume hoch oder so. Ja, von daher geht's, aber grundsätzlich ist es natürlich nicht unser Leben, was uns Spaß macht, was wir gewohnt sind, mit anderen Menschen soziale Kontakte zu teilen, Erfahrungen zu sammeln. Nicht nur mit Mama und Papa, weil die werden natürlich auch langsam doof. Also das normale Leben wird, glaube ich, von allen gewünscht.
Ja, Sie haben ein Häuschen in der Nähe von Chemnitz und ich habe vor 2-3 Wochen gelesen, dass Sie im Keller Hanteln haben, mit denen Sie trainieren. Ist das noch so oder können Sie inzwischen auch wieder ein paar Kugeln stoßen?
Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich in meinem Keller oder in unserem Keller einen Fitnessraum eingerichtet habe mit Yogamatte und so einem ganzen Zeug, dass ich eben, weil ich nicht jeden Tag ins Training fahren kann, das schaffe ich einfach zeitlich nicht und auch von der Kinderbetreuungszeit her einfach nicht. Und deswegen mache ich dann eben 2 bis 3 Mal die Woche zu Hause im Keller meinen Sport und ansonsten fahre ich halt ins Sportforum und trainiere da.
Das geht aber?
Ja, unter erschwerten Bedingungen. Das Problem ist halt, dass wir zwar die Möglichkeit haben zu trainieren, allerdings ist zumindest noch die Regelung so, Leistungssport ist nicht zum Überleben notwendig. Dementsprechend steht uns kein Kinderbetreuungsnotplatz zur Verfügung. Und das heißt, ich kann erst ins Training fahren, wenn mein Mann Feierabend macht. Dementsprechend bin ich vor 17, 17.30 nicht im Training und 19 Uhr schließt die Halle. Da kann sich jeder vorstellen, dass immer mit diesem Zeitdruck im Nacken das natürlich nicht so qualitativ hochwertig ist, weil man immer im Hinterkopf hat, oh Mist, ich habe noch 3 Kraftübungen, ich muss noch das und das und das machen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man entspannt in sein Training geht und sein Zeug hintereinander weg, qualitativ hochwertig. Weil wir haben ja nur noch einmal Training am Tag und eine Belastung vorher ja auch schon stattgefunden hat. Dass das eben qualitativ hochwertig absolviert wird, ist fast nicht mehr möglich. Außer am Wochenende, wo ich weiß, mein Mann ist zu Hause und ich kann mal in Ruhe 3 Stunden ins Training fahren.
Ja, es ist immer dieses Thema mit der Wertschätzung, ne? Also klar, Sportler, das ist kein Beruf, der systemrelevant ist, aber es ist nun mal ein Beruf, den ja viele nachgehen müssen, um auch irgendwie dann Geld zu verdienen. Und Sie als Sportsoldatin sind ja abgesichert, viele andere nicht. Und wir haben hier vor 3 Wochen mit Gina Lückenkämper gesprochen, die eben gesagt hat, ihr fallen gerade ganz viele Einnahmen weg. Und daraufhin gab es in den sozialen Netzwerken sehr viele Kommentare in die Richtung, die verdienen so viel Geld, die soll man nicht jammern, eben weil viele Leute glauben, dass Leistungssportler automatisch reich sind. Finden Sie, dass der Sport gerade genügend Wertschätzung bekommt?
Also ich finde ja so schon das Problem, dass der Sport nicht die Wertschätzung bekommt, die er eigentlich bekommen sollte, wenn man nicht gerade Fußball, Formel 1 oder Tennis spielt. Und in der jetzigen Zeit bekommt er noch weniger Aufmerksamkeit und es wird zum Teil auch damit in Anführungsstrichen entschuldigt, dass es einfach heißt, uns fallen auch die Sponsoren weg, wie sollen wir dich weiter finanzieren? Entweder stellen wir es ganz auf Null oder eben auf die 60%-Regelung. Wir Sportler, gut, ich habe jetzt hier den großen Vorteil, Sportsoldat zu sein und mir da Gott sei Dank keine Sorgen machen zu müssen, aber die Sponsorengelder fallen bei mir genauso weg. Aber jeder erwartet von uns Sportlern, wenn wir zu einer deutschen Meisterschaft gehen oder irgend zu einer Europameisterschaft, was ich sowieso wahnsinnig finden würde, aber das ist ein anderes Thema, erwartet jeder von uns Hochleistung und am besten sogar noch eine Bestleistung. Da ist das dann ganz schnell vergessen. Also das ist so ziemlich schade, dass das jede Meisterschaft, jeder Wettkampf, der von uns gestartet wird, ist natürlich vorbereitet worden. Und Vorbereitung bedeutet nie, 3-mal die Woche ein bisschen Volleyball zu spielen und sich mal warm zu laufen, sondern aktives, schweres Training, dafür zu kämpfen, jeden Tag.
Ja, und dann wird in diesen Tagen so viel über den Fußball gesprochen. Wie nehmen Sie die Diskussion wahr?
Naja gut, dass die Fußballer sich drum sorgen. Ich kann das genauso bei uns Leichtathleten. Wird eben nicht so über das Geld gesprochen, das spielt bei uns leider Gottes nicht so die Rolle oder Gott sei Dank, wie auch immer man das betrachten kann. Aber die Fußballer wollen natürlich auch ihre Fans wieder im Rücken spüren und die Leute auch wieder vor den Fernseher bringen, weil ich denke auch, dass der ein oder andere Fußballbegeisterte dann auch sagt, ich gucke jetzt seit 2 Monaten keinen Fußball und eigentlich fehlt es mir so nicht. Also selbst mein Mann, der total Fußballfan ist und gerne Fußballspiele anguckt, meinte jetzt, dass es gar nicht so gravierend ist, dass es jetzt mal nicht gezeigt wird. Und ich finde das ziemlich traurig, dass Fußballspiele von 1989 gezeigt werden. So krass ist schon das Fernsehen unterwegs. Also das finde ich schon echt traurig.
Ja, jetzt wird darüber diskutiert, dass die Fußballer Geisterspiele austragen dürfen. Die haben schon Ausnahmegenehmigungen bekommen, dass sie wieder in kleinen Gruppen trainieren können. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das so sehen, dass der Fußball da offenbar auch diese Sonderstellung hat?
Na, die Sonderstellung bedeutet halt einfach die Reibung zwischen Daumen und Zeigefinger. Das kann sich die Leichtathletik nicht leisten. Ganz einfach. Deswegen hat Fußball ja auch so eine Macht, weil sie viel Geld haben.
Frau Schwanitz, ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit für Sie und Ihre Familie und dass Sie irgendwann so schnell wie möglich wieder Wettkämpfe bestreiten können, über die wir dann auch berichten. Und dann sehen wir uns vielleicht spätestens kommendes Jahr in Tokio.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, tschüss.
Jetzt schauen wir auf eine echte große Medaillenhoffnung, die uns ganz offen erzählt hat, dass sie diese Meldung hier aus dem März schon ziemlich getroffen hat.
Olympische Sommerspiele in Japan werden verschoben. Mit der Absage bzw. der Verschiebung der Olympischen Spiele ist für mich im ersten Moment schon ein großer Traum zerplatzt.
Wir machen bekannt, sagt man an dieser Stelle immer so gerne. Das ist Gesa Krause, obwohl die 27-Jährige in der Szene alles andere als eine Unbekannte ist. Gesa Krause gehört inzwischen zu den weltbesten Läuferinnen über die 3000 Meter Hindernis. Das ist diese Geschichte mit dem Wassergraben zwischendurch. Ja, und wie für wahrscheinlich viele oder alle Athletinnen und Athleten nimmt der Sport auch für Gesa Krause einen sehr großen und natürlich sehr wichtigen Teil im Leben ein. Aber
es ist natürlich außer Frage, dass während Zeiten einer weltweiten Pandemie keine Olympischen Spiele stattfinden können. Die Olympia ist ein Sportevent, in dem die Welt zusammentrifft und in dem man natürlich um faire Wettkämpfe und die höchsten bzw. die besten körperlichen Leistungen kämpft. Und ich glaube, dass wir gerade in der aktuellen Situation nicht weltweit in der Lage sind, die Olympischen Spiele vorzubereiten. Zudem ist im Zeitpunkt Juli, August sicherlich auch noch nicht alles zu 100% überwunden. Und so viele Sportler in Tokio zusammenzubringen, wäre mit Sicherheit nicht die richtige Entscheidung gewesen. Aber natürlich hat es mich ja im ersten Moment sehr getroffen. Und für mich ist auch jetzt im Moment noch eine gewisse Leere da, weil das ganze Jahr war auf Olympia ausgerichtet. Ich habe seit mehreren Jahren darauf hingearbeitet. Und es ist schon schwer, wenn sich auf einmal das Ziel auf einmal in Luft auflöst, zumindest wenn man das Jahr 2020 betrachtet.
Denn Gesa Krause weiß, die Form, die sie hatte, die kann man nicht so einfach konservieren, nicht einwecken, nicht einfrieren und dann irgendwann wieder rausholen, auftauen und aufwärmen und dann geht's wieder los und dann geht's wieder weiter. Ja, diese Form, die ist dann irgendwann einfach weg. Die Form, ja, die sie im vergangenen Herbst im katarischen Doha zum zweiten Mal in ihrer Karriere zur WM-Bronzemedaillengewinnerin gemacht hat. Müsst ihr euch vorstellen, damals genau in Doha, pechschwarzer Nachthimmel, rote Laufbahn, das war damals ein taktisches Rennen, Gesa Krause erst zunächst ein bisschen hinten dran und dann am Ende dieses Rennen gekrönt von einem wahnsinnigen Schlussspurt. Dazu gab es auch noch einen deutschen Rekord, 9 Minuten 3,3. Und jetzt nehmen wir euch nochmal mit zu diesem deutschen Rekord mit ins WM-Stadion von Doha, damals übertragen im ZDF. Im ZDF.
Und für Gesa Krause gibt's hier die erste deutsche Medaille. Bronze! Gratulation! Ziel erreicht!
Und Wolfgang Heinig, der ist komplett aufgelöst.
Kleines Mädchen im Kindergarten oder in der ersten Klasse schön ein Bild malt mit einem Siegerprotest, mit einem Olympischen Ring. Und ich möchte da oben stehen. Das sind die Typen, die man sucht, die man finden muss, die man Glück hat, wenn man sie findet.
Ja, das ist er. Das ist Wolfgang Heinig, seit 11 Jahren an der Seite von Gesa Krause. Übrigens auch in Kenia war er dabei, Anfang des Jahres im Höhentrainingslager im Laufmecker in Iten, 2400 Meter über dem Meeresspiegel. Dann haben wir ein paar DLV-Athletinnen und Athleten begleitet, die sich auf Olympia vorbereitet haben. Auch unter anderem Gesa Krause war da am Start. Da hat sie zum Beispiel mal ein Sprinttraining in der Kipchoge-Arena gemacht, war allerdings weniger Kipchoge, war mehr zerfallene Steintribünen und Wildwuchs inmitten der 400-Meter-Runde. Und auch da lief es schon so richtig rund für Gesa Krause.
Bestleistung fürs Training, 20:92. Das sieht doch richtig nach Sprinten aus. Also wenn du da auf die Zielgerade kommst und hast 5 Meter Rückstand zur ersten, holst du noch. Sehr gut.
Ja, und damals waren Blasen an den Füßen noch die kleinsten Probleme.
Naja, ich sag mal so, wir laufen hier 150 Kilometer die Woche. Da sind das so die kleineren Blessuren, die halt dieser Sport mit sich bringt.
Mit der Absage bzw. der Verschiebung der Olympischen Spiele ist für mich im ersten Moment schon ein großer Traum zerplatzt.
4 Jahre hat Gesa Krause auf ihren Olympiamoment hintrainiert. Nach den Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften stand das Edelmetall in Tokio ganz fest in ihrem Navigationssystem. Wie es weitergeht, ist völlig offen, denn übrigens so einen Trainingsplan oder bei Gesa Krause muss man eigentlich mehr von einem Trainingskonzept sprechen, kann man nicht einfach so Copy-Paste auf den Kopierer legen und sagen so und nächstes Jahr nochmal.
Weil der Körper natürlich neue Reize braucht und man, wenn man das Gleiche macht, dann doch irgendwie auf der Stelle tritt, auch wenn in diesem Jahr die Olympischen Spiele dann nicht stattgefunden haben. Dementsprechend ist das jetzt auch für mich die Aufgabe, mich gemeinsam mit meinem Trainer nochmal hinzusetzen, das nächste Jahr zu planen. Aber ich glaube, das wäre in diesem Zeitpunkt auch noch verfrüht, weil wir immer im Grunde in einer in sich abgeschlossenen Saison auch die Planung vornehmen und dementsprechend wird dann eine gezielte Olympiavorbereitung auch erst in diesem Herbst dann stattfinden. In der Regel fange ich so Mitte Oktober mit dem Aufbau für die Olympischen Spiele an und da haben wir jetzt noch etwas Zeit.
Ja, das ist Gesa Krause, Deutschlands Ausnahme-Hindernisläuferin. Auf der einen Seite ehrgeizig und zielstrebig und auf der anderen Seite aber auch irgendwie diese reflektierte Art und Weise. Uns hat sie abschließend noch verraten, dass sie sich jetzt auf das Positive konzentrieren wird und statt auf Trainingsplätzen irgendwo auf diesem Planeten ist sie jetzt zu Hause und macht ja ganz normale Sachen.
Ich freue mich natürlich auch auf die Möglichkeit, mal einen Sommer oder einen Frühling in Deutschland verbringen zu können. Das gab es in den letzten Jahren bei mir gar nicht und das ist natürlich überraschend. Und auch ein schöner Aspekt, weil ich liebe mein Land und ich liebe es, mit meiner Familie und meinen Freunden zusammen zu sein. Und man muss ja grundsätzlich das Beste darauf machen. Aber ja, im Moment ist es natürlich immer noch ein bisschen schwierig, alle seine Lieben in die Arme zu schließen. Kontaktverbot gibt es derzeit immer noch, aber ich hoffe, dass sich die Regeln dann auch bald wieder lockern und dass ich dann auch die Möglichkeit habe, mal die Dinge zu tun, die sonst nicht möglich sind. Ansonsten versuche ich einfach positiv zu denken. Ich glaube, das ist das Wichtigste in den aktuellen Zeiten, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Und irgendwie sitzen wir ja alle im gleichen Boot. Also jedem in der Welt geht es derzeit so, dass alles nicht ganz so normal verläuft, wie wir uns das gedacht hatten. 2020 ist bisher ein sehr, sehr aufregendes und überraschendes Jahr. Und ich denke, es ist trotzdem einfach wichtig, dass man immer positiv bleibt und weiterhin ja an seinen Träumen festhält und sich nicht unterkriegen lässt, auch wenn einem Hindernisse in den Weg gestellt werden.
Die EM ist also abgesagt und auch wir von der ARD haben endlich Klarheit. Vielleicht findet die Tour de France noch statt, aber vom großen Sportsommer ist ansonsten nicht mehr viel übrig geblieben. Carsten Flügel ist beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg Leiter Groß- und Sonderprojekte Sport. Also er organisiert im Prinzip die Übertragungen von sportlichen Großereignissen im Fernsehen. Bei Olympischen Sommerspielen ist er zum Beispiel Programmchef der ARD und bei Leichtathletik Welt- und Europameisterschaften Teamchef. Moin Carsten.
Hallo, moin.
Wie viel Energie, Arbeitstage und Fleiß hattest du mit deinem Team in die Übertragung der Leichtathletik-EM gesteckt?
Ja, eigentlich geht die Planung für eine solche Veranstaltung immer schon los, wenn die letzte gerade zu Ende ist. Konkret wird es dann aber immer beim sogenannten World Broadcaster Meeting vor Ort. Das war im letzten Jahr im Oktober. Also seitdem arbeite ich mit einem 7-köpfigen Team an der EM. Parallel zu den Olympischen Spielen, die ja auch noch stattfinden sollten, die haben wir natürlich auch in der Planung gehabt. Die waren ja nun schon abgesagt. Für die Leichtathletik-EM hatten wir uns auch ein neues Produktionskonzept überlegt. Denn sie sollten erstmals, war das der Fall, parallel stattfinden zu einem anderen Großereignis, nämlich den Paralympics. Durch die Absage der Paralympics, die ja auch vor ein paar Wochen erfolgt ist, mussten wir jetzt das Sendekonzept wieder neu auflegen und uns neu überlegen. Das hat immer gravierende Auswirkungen, vor allen Dingen auf die Technik vor Ort und zu Hause. Ja, und jetzt ist im sprichwörtlichen Sinne aber alles für die Katz, denn die Leichtathletik-EM ist ja nicht verschoben, sondern ersatzlos gestrichen. Immerhin, Glück im Unglück, wir sind so gerade noch in einem Zeitraum gewesen, um nicht mit horrenden Stornokosten beispielsweise für Hotels konfrontiert zu werden, sodass wir also zumindest, was die finanzielle Seite angeht, mit einem hellblauen Auge davon kommen. Was unsere Arbeit angeht in den letzten Monaten, muss man eindeutig sagen, die war natürlich wirklich vergebens.
Christina Schwanitz hat eben gesagt, völlig richtige Entscheidung. Bist du ihrer Meinung?
Ja, natürlich. Es war ja alternativlos. Wie hätte man sich denn Europameisterschaften vorstellen sollen, ohne das rhythmische Klatschen von Fans beim Anlauf, ohne die Begeisterung beim Staffellauf und so weiter. Also ich kann mir schon Fußballspiele schwer vorstellen ohne Publikum, aber Leichtathletik erst recht nicht. Und es geht ja schlussendlich auch und vor allem um den Schutz der Menschen und um die Gesundheit, nicht nur der Athleten, sondern in dem Falle eben auch um die meiner Kolleginnen und Kollegen. die natürlich auch bei einer solchen Großveranstaltung gewissen Gefahren ausgesetzt gewesen wären. Also auch aus unserer Sicht natürlich die absolut richtige Entscheidung, keine Europa-Geisterschaften durchzuführen, will ich das mal nennen, sondern wirklich das Ganze abzusagen. So schwer es fällt, das zu akzeptieren, aber natürlich, die Entscheidung war richtig.
Sagt Carsten Flügel, Leiter Groß- und Sonderprojekte Sport beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg.
So, und jetzt kümmern wir uns mal um das Flaggschiff, so wird es immer genannt, das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes. Gemeint ist natürlich der Deutschlandachter, der Achter der Männer der deutschen Rudernationalmannschaft. Übrigens, dieser Begriff Deutschlandachter wurde damals geprägt durch den Rudertrainer Karl Adam. Das war so 1959, 1960. Und zwar gelang der deutschen Ruderauswahl bei den Olympischen Spielen 1960 ein besonderer Coup. Und zwar konnten sie die Siegesserie der US-Amerikaner beenden. Und die wiederum konnten nach 1920 achtmal in Folge die Goldmedaille holen. Also wurden achtmal in Folge Olympiasieger. Und danach wurde mehr und mehr der Begriff Deutschlandachter geprägt. Der Deutschlandachter kann aktuell wieder trainieren. Und bevor uns das der Mann erzählt, den wir ja jetzt nochmal erwähnen wollen, wollen wir seine vielleicht schon etwas auch legendäre Reportage nochmal mit reinnehmen in diesen Podcast. Jan Dittjugaid, 2012 dabei in London bei den Olympischen Spielen. Da sah er das olympische Gold des Deutschlandachters und möglicherweise gibt es in der Olympia-Reportagen-Geschichte jetzt das schönste O und das schönste Ja aufeinander folgend. Also hier nochmal der Deutschlandachter beim Olympiatriumph 2012 auf der künstlich angelegten Wasserstraße auf dem Dorney Lake. Oh ja, und bitte.
Jetzt sind es vielleicht noch 20 Schläge. Können die Briten nochmal kontern? Das Ganze vor den Augen von Prinz William und Prinz Harry. Aber das deutsche Boot liegt vorne. Jetzt sind es vielleicht noch 10 Schläge. Der Deutschlandachter, er fegt hier über das Wasser und er liegt in Führung. Und jetzt schmettern hier nochmal 8 schwarz-rot-goldene Ruderblätter in das Wasser des Dorney Lake. Der Deutschlandachter ist vorne. Noch 2, 3 Schläge. Oh ja! Oh ja! Der Deutschlandachter hat die Goldmedaille gewonnen. Der Deutschlandachter ist Olympia Sieger. Und sie sind so erschöpft. Da haben sie erstmal alle die Arme hochgerissen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Das war das härteste Rennen in den vergangenen 4 Jahren. Und sie sind so erschöpft. Steuermann Martin Sauer, er klatscht sich jetzt mit Schlagmann Christoph Wilker und alle anderen müssen erstmal durchpusten. Aber sie wissen, es ist der Augenblick ihres Sportlerlebens. Der Deutschlandachter hat es geschafft. Gold für den Achter, Gold für Deutschland.
Haben wir euch zu viel versprochen? Wir denken nicht. So, aber jetzt nochmal zu Jan Dittjugaid, zu unserem Ruderreporter. Und er weiß, dass der Deutschlandachter so langsam wieder trainieren kann.
Seit fast 4 Jahren ist der Deutschlandachter in Finalrennen ungeschlagen. Doch die Olympiaverschiebung hat der Mannschaft von Trainer Uwe Bender nun einen ordentlichen Schlag versetzt.
Dann plötzlich war da eine Leere da und jeder war verurteilt, zu Hause zu sitzen oder von zu Hause aus ein bisschen individuell zu trainieren.
Doch zumindest diese Zeit ist jetzt vorbei. Seit dieser Woche trainiert die Achtercrew wieder im Bundesleistungszentrum in Dortmund. Unter strengen Auflagen, etwa nur in kleinen Gruppen, gemeinsame Einheiten im gut 17 Meter langen Achterboot sind noch nicht möglich. Aber Routinier Richard Schmidt ist erst einmal froh, dass es zumindest schon mal wieder im Zweier aufs Wasser gehen kann.
Man merkt eben, dass dann durch dieses ganze Trockentraining auf dem Ergo, dass dann so ein bisschen dieses Bootsgefühl flöten geht und das muss jetzt wieder erarbeitet werden.
Richard Schmidt muss zudem eine ganz neue Lebensplanung erarbeiten. Tokio sollte in diesem Jahr für den 32-Jährigen der letzte Höhepunkt werden nach 12 Jahren im Deutschlandachter. Nun geht's aber doch weiter.
Einfach ist es nicht, weil man sich natürlich dann schon irgendwo sich darauf die Zeit gefreut hat, mit Familie für mehr Zeit oder mit Freunden mehr Zeit zu verbringen. Und das rückt jetzt alles wieder ein Jahr nach hinten. Und das ist natürlich bitter. Aber ich glaube, dass das eben auch verstanden wurde und vor allen Dingen auch viele haben auch gesagt, klar machst du jetzt noch weiter. Also du musst überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Du hast jetzt so viel für gemacht und wir haben auch so viel mit dir mitgelitten. Das Jahr wird jetzt noch gemacht.
Schließlich will Richard Schmidt sich den Traum von einer zweiten olympischen Goldmedaille nach 2012 nicht so einfach nehmen lassen. Und die Motivation beim Trainingsstart in dieser Woche war auch gleich wieder da. bei allen, so Achtertrainer Uwe Bender.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir endlich wieder das Ruderleistungszentrum nutzen können, den Kanal nutzen können, dass wir zurückkommen ins Ruderboot und spezifisch trainieren können.
Und bei allen Unwägbarkeiten ist Richard Schmidt eines klar: Eine Olympia-Verschiebung um ein Jahr ist eigentlich ein Luxusproblem.
Wenn man sich mal so umhört, es gibt ganz viele andere Menschen, die jetzt auch ganz viele andere Probleme haben, auch gravierende. Also wenn man dann wirklich dann Corona oder Covid-19 hat und im Krankenhaus liegt oder den Job verliert, Kurzarbeit, das sind dann auch nochmal ganz andere Dimensionen.
Und wenn der Deutschlandachter dann eben im Jahr 2021 in Tokio Olympiagold holen sollte, dann hat sich sowieso alles gelohnt.
Wäre ich ein Mann, wäre ich jetzt deutscher Meister. Das ist ein Spruch, der gerade im Handball schwer diskutiert wird. Und damit sind wir beim letzten großen Thema dieser Ausgabe. Der Spruch kommt von Borussia Dortmund. Die BVB-Handballerinnen waren in der Bundesliga nämlich Tabellenführerin. Und dann kam der Saisonabbruch. Aber Meister sind sie nicht geworden. Anders bei den Männern. Da wurde die Saison in dieser Woche abgebrochen, der THW Kiel zum Meister gekürt. Und jetzt fühlen sich die Dortmunderinnen ungerecht behandelt. Ich kann das ein bisschen verstehen. Und wir sprechen jetzt ausführlich über die Situation im gesamten Handball und zwar mit Thomas Koos vom Norddeutschen Rundfunk, der sich wie kaum ein anderer Journalist in dieser Szene so richtig gut auskennt. Hallo Thomas.
Hallo, schönen guten Tag.
Du hast mit dem Deutschen Handballbund über die Vorwürfe aus Dortmund gesprochen. Wie kommen die dort an?
Ja, die haben da überhaupt kein Verständnis für. Fakt ist, die beiden Ligaverbände, also Männer und Frauen, können am Ende des Tages selbst entscheiden, wie man eine Saison bewertet und ob man einen Meister stellt. Und Andreas Thiel, der Vorstandschef der Frauenbundesliga, hat dazu ganz klar nochmal Stellung bezogen.
Die HBF hat, wie im Übrigen auch die DEL und die Volleyballliga der Männer hier in Deutschland, wie Island, Schweden, die Schweiz und die baltischen Staaten, in diesem Jahr keinen Meister gekürt, einfach nur, wenn man so will, aus ganz nachvollziehbaren Gründen der Logik. Wenn ich niemanden absteigen lasse, weil sich alle noch rechnerisch hätten retten können, dann kann ich nicht einen zum deutschen Meister machen, wenn bei der HBF noch drei Mannschaften in der Lage waren, deutscher Meister zu werden.
Sagt Andreas Thiel und der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga der Männer, Frank Bohmann, ist ihm da auch zur Seite gesprungen.
Die Handball-Bundesliga der Frauen hat schon sehr früh den Spielbetrieb abgebrochen und auch bei weitem noch nicht so viele Spiele geleistet wie die Handball-Bundesliga. Und die Tabellensituation ist ja bei den Frauen auch sehr viel enger gewesen als bei den Männern. Wir haben es lange abgewägt und glauben, dass wir eine gerechte Entscheidung getroffen haben. Die Handball-Bundesliga der Frauen hat für sich eine andere Entscheidung getroffen. Ich finde, das ist zu akzeptieren und auch gerecht.
Aber sicherlich hätte man da eine einheitliche Entscheidung getroffen. Insgesamt für die Außendarstellung wäre das, glaube ich, für den gesamten Hall Handball besser gewesen.
Ja, bei den Männern ist Kiel Meister auf dem Sofa sozusagen geworden. Können sich die Spieler jetzt so mit ein bisschen Abstand darüber freuen?
Ja, das können sie sicherlich, aber für die Spieler war das schon skurril, Meister zu werden ohne Fans, ohne Schale, ohne Feier. Nur in einer kleinen Videokonferenz haben die Spieler auf diesen 21. Meistertitel der Clubgeschichte auf den ersten seit 5 Jahren angestoßen. Das war dann doch schon auch für die Handballer merkwürdig. Und wie ich gehört habe, wird er jetzt hinter den Kulissen dran gearbeitet, dem Club zumindest zeitnah noch die Meisterschale zu übergeben. Von Flensburg nach Kiel ist der Weg ja nicht ganz so weit. Und wie ich hörte, könnte Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, sogar die Rolle des Überbringers einnehmen. Das vielleicht sogar noch im April. Das wäre für den THW zumindest ein kleiner Trost. Keine Feier, aber zumindest hätte man die Meisterschale dann an der Kieler Förde.
Ja, und große Glückwünsche gehen raus an Hendrik Pekeler. Das ist ja einer der 5 Sportler, die wir hier begleitet haben in diesem Olympia-Podcast. Go to Tokyo to go auf ihren Wegen nach Tokio. Pekeler jetzt mit dem THW Kiel deutscher Meister geworden. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Es ist aber ja auch irgendwie ein komischer Gedanke, ne? Wir brechen die Saison ab, um größeren Schaden zu verhindern. Das haben wir im Eishockey schon vor Wochen erlebt, in der Handball-Bundesliga der Frauen ja wie erwähnt auch schon, nun also auch bei den Männern. Wie viel Schaden kann die Liga damit abwenden?
Ja, der Schaden für die Liga liegt wohl bei rund 25 Millionen Euro und wäre noch deutlich höher ausgefallen. Die Gelder aus Fernseheinnahmen nehmen in den Etats der meisten Handballclubs gerade einmal 5% ein, also gar nicht zu vergleichen mit dem Fußball. Dort würden den Bundesligisten jetzt beim Wegfall der letzten 9 Spieltage mal 370 Millionen Euro an Einnahmen fehlen. Also im Handball sind die Einnahmen durch Zuschauer und Sponsoren deutlich wichtiger. Die liegen bei 80, teilweise bei 90%. Deswegen wäre ein Weiterspielen ohne Zuschauer, wie es die Fußball-Bundesliga jetzt vorhat, ein dickes Minusgeschäft gewesen für die Handball-Bundesliga.
Wir haben vergangene Woche hier mit Sportökonom Professor Dr. Breuer gesprochen von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und er hat gesagt, für einige Vereine in Mannschaftssportarten ist die Lage jetzt schon schlimm. Wie viele Vereine werden denn im Handball auf der Strecke bleiben und welche sind besonders gefährdet?
Also bei allen Clubs klingeln im Grunde genommen die Alarmglocken, weil niemand weiß, wann und vor allem unter welchen Voraussetzungen es wirklich weitergeht, wie viel Clubs in Geld in der neuen Saison dann auch genau zur Verfügung stehen wird. Die Sponsoren, und das sind viele mittelständische Unternehmen im Handball, müssen jetzt selbst erstmal schauen, wie sie überleben. Und der THW Kiel hat Personalkosten pro Saison von ca. 7 Millionen Euro und ist damit schon der Klassenprimus. Es wird weniger Geld zur Verfügung stehen, das ist klar. Es müssen im Grunde genommen alle Spielerverträge neu nachverhandelt werden. Und niemand weiß, ob es zum geplanten Ligastart im September dann wirklich losgehen kann. Aber die Verantwortlichen, wie der Geschäftsführer der HBL, Frank Bohmann, arbeiten natürlich auch intensiv an Alternativszenarien. Aber er macht doch nochmal ganz klar deutlich.
Da werden wir nicht unendlich viel Luft haben, denn unsere Geschäftsgrundlage ist nun mal das Handballspielen und nichts anderes. Wenn das fehlt, dann wird uns irgendwann die Luft ausgehen. Von daher setze ich darauf, dass wir zeitnah im Herbst anfangen können. Wenn nicht, brauchen wir neue Szenarien. Dann müssen wir auch neu nochmal über Medienspiele, das heißt Spiele ohne Zuschauer, nachdenken. Es ist aber für die Sportarten außer dem Fußball kaum rechenbar, weil ein Großteil der Erlöse, die in diesen Profisportarten erzielt werden, tatsächlich über den Spieltag kommen. Und ohne die wird man nicht die ganze Sache wirtschaftlich darstellen können.
Also der Druck auf die Clubs in der Liga, der ist schon enorm und deshalb müssen im Grunde genommen alle Clubs zittern.
Jetzt kommen wir mal zur Nationalmannschaft und damit auch wieder zu Hendrik Pekler, die ja jetzt schon eigentlich für Tokio hätte qualifiziert sein wollen. Am vergangenen Wochenende war das Qualifikationsturnier in Berlin. Jetzt ist Tokio oder zumindest die Olympischen Spiele sind um ein Jahr verschoben worden. Wie geht's denn da eigentlich jetzt weiter?
Also das Qualifikationsturnier, das ja in Berlin, wie du sagtest, stattfinden soll, ist jetzt nochmal um ein Jahr verschoben worden, soll jetzt im Juni kommenden Jahres stattfinden mit Schweden, Slowenien und Algerien. Das wurde dem DRB jetzt auch nochmal bestätigt. Das ist nach wie vor geplant und soll über die Bühne gehen.
Und dann gibt es ja vorher eigentlich noch eine WM. Aber nun ist ja absehbar, dass die nationalen Verbände einen ziemlichen Zeitdruck bekommen. Also die Handball-Bundesliga hat ja jetzt auch zwei Mannschaften mehr mit den Aufsteigern. Es gibt keine Absteiger. Dann ist diese WM im Januar in Ägypten geplant. Ist das realistisch oder muss der Weltverband da jetzt auch reagieren, um den nationalen Verbänden eben auch mehr Spielraum zu geben, ihre eigenen Spiele durchzuführen? Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, weil der Handball ja bei uns in Deutschland vor allem große Aufmerksamkeit bekommt bei den großen Turnieren.
Ja, so ist es. Die Zuschauerzahlen steigen natürlich bei solchen Großereignissen. Da gucken dann mal 10 Millionen zu, wenn Deutschland spielt. Aber auf der anderen Seite sind die Vereine die Keimzelle der Sportart. Die Vereine bezahlen auch die Spieler. Ich glaube, in allen Clubs, in allen Ligen in Europa wird der Druck zunehmen. Alles kann einfach nicht so weitergespielt werden. Beim DAB hält man sich zu dem Thema noch sehr bedeckt. Fällt die WM nämlich aus, gehen dem Verband mal so bis zu 5 Millionen Euro flöten. Aber eine WM im Januar in Ägypten, niemand weiß, wie die Corona-Pandemie sich dort dann breit gemacht hat. Da stehen schon viele, viele Fragezeichen dahinter. Dazu der Termindruck, eine WM im Januar, eine Olympia-Qualifikation im Juni, anschließend die Olympischen Spiele in Tokio. Also der Termindruck ist auf jeden Fall da. Eine WM im Januar, eine Olympia-Qualifikation im Juni, dann dazu noch die Olympischen Spiele anschließend. Dann muss die Liga ihren Spielbetrieb hinbekommen. Dazu die Champions League und die Europapokalwettbewerbe. Zumindest hat da der Europäische Handballverband jetzt schon mal die K.O.-Spiele in der laufenden Champions League-Saison gecancelt und trägt nur noch das Final Four Ende Dezember aus mit den 4 besten Mannschaften der Vorrunde. Dazu gehört der THW Kiel. Aber es wird natürlich sehr schwer, das alles vernünftig unter einen Hut zu bekommen. Wie viele Spiele sollen die Profis dann pro Woche absolvieren? Also da muss jeder am Ende verzichten, glaube ich. Und ich kann mir aktuell überhaupt nicht vorstellen, dass diese WM im Januar in Ägypten wirklich ausgetragen wird.
Sagt unser Handball-Experte Thomas Kohs. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Und damit gehen wir auch schon in den Showdown, kann man das so sagen? Auf jeden Fall gehen wir damit jetzt in die Nach-Podcast-Zeit. Mit anderen Worten, das war's für diese Woche. Und nächsten Sonnabend kommen wir dann auch schon wieder. Möglicherweise auch schon morgen wenn ihr uns erst am Freitag eingeschaltet habt. Wie auch immer, wir sagen es immer noch mal wieder gerne. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Genießt das schöne Wetter, so gut es geht in diesen Zeiten. Haltet Abstand, tragt eine Maske, wenn ihr einkaufen geht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nächsten Samstag sind wir wieder für euch da.
Tschüss.
Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Abbüchert.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger.
In der ARD Audiothek und auf sportschau.de.